Lutz. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Wir wollten uns mal über deine neuapostolische Vergangenheit unterhalten. Du bist 33 Jahre alt, bist in Braunschweig geboren, hier groß geworden. Und wie ich weiß und gehört habe, bist du von Geburt an in der neuapostolischen Kirche gewesen.
Ja, das ist richtig.
Was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, aus deiner Glaubensgemeinschaft der neuapostolischen Kirche auszutreten?
Also ich könnte jetzt weit ausholen und das Wichtigste, was mich eigentlich dazu bewogen hat, diese Gemeinschaft zu verlassen, ist die Erkenntnis, dass die Lehre der Neuapostolischen Kirche im Widerspruch steht zur biblischen Lehre. Und was mich bewogen hat, überhaupt erst zu hinterfragen, ist die Tatsache, dass ich im Jahr 1995 einige Erlebnisse hatte, wo ich ganz enorm gespürt habe, dass Gott in mein Leben eingreift. Und aufgrund dieses Eingreifens habe ich dann angefangen, überhaupt erst nach dem Willen Gottes zu fragen.
War das vorher nicht der Fall, als du noch in der neuapostolischen Kirche warst?
Nicht so in dem Maße. Es war so, dass man sich ja in einer Gemeinschaft befand, die einem ein gewisses Maß an Sicherheit bot, die einem vieles abgenommen hat, zum Beispiel einem abgenommen hat, was das Forschen nach der Glaubenslehre betraf, beziehungsweise den Glauben selbst betraf. Man brauchte nicht fragen, man brauchte nicht die Bibel lesen. Es wurde einem alles auf den Tisch gelegt. Man hat alles vorgekaut bekommen.
Das heißt, in der neuapostolischen Kirche wird eigentlich gar nicht so sehr in der Bibel gelesen. Warum nicht?
Das wird einem eigentlich von Kindheit an so einsuggeriert, dass die Bibel zwar in irgendeiner Art und Weise nützlich ist, vielleicht auch wichtig ist, aber es wird nicht dazu aufgefordert, wirklich in der Bibel zu forschen.
Und warum nicht?
Ja, aus meiner heutigen Sicht ist meine Vermutung die, dass man eventuell befürchtet, auch in der Bibel etwas zu finden, was nicht in dieses Glaubenskonzept der neuapostolischen Kirche passt.
Nun ist ja die Bibel die Grundlage des Glaubens, des christlichen Glaubens überhaupt, für alle Kirchen, die sich dem christlichen Glauben verbunden wissen. Sie berufen sich auf die Bibel und die Bibel ist für die meisten großen christlichen Kirchen Gottes Wort. Wie sieht das die neuapostolische Kirche? Ist die Bibel für die neuapostolische Kirche Gottes Wort oder wie sieht sie das?
Wie gesagt, die Bibel hat irgendwo seine Bedeutung, gerade wenn es darum geht, die Lehre der neuapostolischen Kirche zu stützen. Aber zum Beispiel in dem Buch Fragen und Antworten, dem Katechismus der Neuapostolischen Kirche, wird diesem Themenkomplex Bibel eine Reihe von Fragen gewidmet, aber in keiner dieser Fragen bzw. in den Antworten auf diese Fragen wird die Bibel als Gottes Wort bezeichnet.
Ja.
Man bezeichnet vielmehr als Gottes Wort das, was die Apostel oder in deren Auftrag handelnden Personen verkünden. Es wird dann so als das zeitgemäße Wort Gottes bezeichnet. Hinter diesem Begriff zeitgemäßem Wort Gottes steht dann auch wieder so suggestiv, dass eben die Bibel selbst nicht zeitgemäß ist.
Das heißt also, Gott erfahren oder Gottes Wort, besser so gesagt, Gottes Wort wird heute nur durch die lebenden Apostel erfahren, als richtig. Durch das geschriebene Wort in der Bibel. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Also es wird sogar, man geht sogar so weit, dass man sagt, wenn die Worte der Heiligen Schrift eines lebenden Apostels in Anführungszeichen, nämlich der, die in der NRK wirksam sind, widersprechen, dann ist natürlich das Wort dieser lebenden Apostel maßgebend und nicht das, was die Heilige Schrift überliefert.
Ach so, das heißt also, dass die Worte der jetzt lebenden sogenannten Apostel ernster genommen werden und wichtiger sind und mehr Bedeutung haben als das, was in der Bibel steht.
Richtig, ja. Ein ehemaliger Stammapostel der Neuapostolischen Kirche hat zum Beispiel das biblische Wort Gottes mal als abgestandenes Zisternenwasser und Stroh und Heu bezeichnet.
Aha.
Das wird zwar heute so deutlich nicht mehr gesagt, aber man spürt sehr genau, dass dieser Geist immer noch in dieser Neuapostolischen Kirche lebt, dass einfach die Bibel nicht als Maßstab herangezogen wird zur Überprüfung, ob die Lehre der Neuapostolischen Kirche oder andere Dinge, ob die richtig sind oder nicht.
Nun sagt ja der Apostel Paulus, prüfet alles und das Gute behaltet. Woran soll man denn jetzt die Lehre der heute lebenden Apostel in der Neuapostolischen Kirche prüfen?
Das ist eine gute Frage für einen Neuapostolischen. Es ist sehr häufig so, dass persönliche Erlebnisse und die Gefühle dazu herhalten, um zu überprüfen, ob die Glaubenslehre richtig ist oder nicht. Also wenn beispielsweise so dieses Erlebnis immer wieder in den Vordergrund gestellt wird, Schlüssel verloren, gebetet, Schlüssel wiedergefunden, wird das dann sehr gerne genommen als Beweis für die Richtigkeit dieser Glaubensgemeinschaft.
Ach so, also äußere Erlebnisse.
Äußere Erlebnisse, manchmal auch Träume und Visionen.
Aber letztlich gesehen können die ja auch täuschen.
Richtig.
Man hat also kein Korrektiv, was außerhalb der Worte des sogenannten zeitgemäßen Wortes Gottes, das durch den Mund der Apostel geschieht. Man hat also kein Korrektiv außerhalb dieser Worte, mit dem man also diese Worte der Apostel messen und prüfen kann. Das gibt's nicht. Man ist also eigentlich ausgeliefert dem, was die Apostel sagen.
Man ist im Grunde genommen darauf angewiesen, zu glauben, was die Apostel bzw. der Stammapostel lehrt und sagt. Es gibt im Grunde genommen darüber hinaus keine Instanz, die man anrufen und fragen könnte. Es wird sogar Gehorsam und Nachfolge gefordert. Es wird dies beschrieben mit einer kindlichen Nachfolge, wobei ich diese kindliche Nachfolge eher als kindische Nachfolge bezeichnen würde, weil hier blinder Gehorsam und blinde Nachfolge gemeint ist, also nicht Nachfragen. Ich verstehe unter kindlichem Glauben, so wie ein Kind ist, nachfahren, bohren, wie ist es denn gemeint, wie ist es denn tatsächlich? Aber das ist in der Neuapostolischen Kirche überhaupt nicht gefragt.
Also man muss sich blind den Worten dieser heutigen Apostel anvertrauen. Und wenn man das nicht tut, dann folgt man Gott nicht nach.
Richtig.
Aha.
Und kann natürlich auch nicht ans Glaubensziel gelangen. Und ist somit am Ziel vorbei und kann nicht errettet werden.
Gibt es denn nicht in der Neuapostolischen Kirche vielleicht auch einen Hinweis darüber, dass die Worte der Apostel auch irren können?
Mit der jüngsten Kritik in den 90er Jahren wird darauf hingewiesen, dass auch die Worte der Apostel teilweise menschliche Worte sein können, aber dabei geht es dann nicht um Lehrfragen, sondern eher um Fragen der Ausgestaltung der Struktur der Neuapostolischen Kirche. Aber was die Lehre der Neuapostolischen Kirche betrifft, ist eigentlich keine Kritik zugelassen.
Das heißt also, die Worte der heutigen Apostel sind Gottes Worte für den neuapostolisch Gläubigen.
Ja.
Und sie sind den Worten der Heiligen Schrift gleichzusetzen, wenn nicht sogar überzuordnen. Das heißt also wichtiger zu nehmen.
Richtig. Und bei mir war es so, als ich angefangen habe, nach dem Willen Gottes zu fragen, dass ich aus irgendeinem Grunde, den ich bis dahin nicht kannte, das so nicht angenommen habe, sondern ich habe gesagt, ich lese in der Heiligen Schrift etwas von den Aposteln Jesu Christi, auch von natürlich von Jesus selbst. Und ich habe mir gesagt, wenn die Lehre der Neuapostolischen Kirche oder ein Wort eines sogenannten neuen Apostels innerhalb der NAK diesem den Worten und den Aussagen Jesu widerspricht, wem folge ich dann eigentlich? Woran orientiere ich mich?
Ja.
Und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, ich orientiere mich am Ursprung, das heißt an den Worten der Apostel des Neuen Testaments und an den Worten Jesu Christi.
Das heißt, dass du die Heilige Schrift eigentlich mehr und mehr in deinem Leben als verbindlichen Maßstab für dein Leben genommen hast. Was war der Anlass dazu? Gab es einen Anlass in deinem Leben dazu?
Dass ich
das zu tun, du verstehst
mich. Es gab in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, auch die Neuapostolische Kirche auf den Prüfstand zu stellen, für mich keinen äußeren Anlass, die Bibel als das Wort Gottes anzunehmen. Bis dahin wusste ich noch nicht, wie zuverlässig die Überlieferung der Heiligen Schrift ist, dass es da wirklich auch objektive Gründe für gibt, sich auf die Bibel zu verlassen. Es war in mir einfach, es war ein Prinzip, das ich in mir hatte, weil es war für mich in dem Augenblick das vernünftigste Prinzip. Das war eigentlich der Anlass, warum ich die Bibel als Maßstab genommen habe, um Lehren, im Speziellen jetzt hier die Lehre der Neuapostolischen Kirche, unter ja auf den Prüfstand zu stellen. Und ich habe mir auch zu dem Zeitpunkt gesagt, warum soll ich nicht die Lehre der Neuapostolischen Kirche prüfen? Denn wenn es stimmt, was sie sagt, dass sie nämlich biblisch begründet ist, dass sie mit der biblischen Lehre nicht im Widerspruch steht, sondern aus dieser biblischen Lehre hervorgeht, dann bräuchte sie auch einer Prüfung überhaupt nicht zu fürchten. Sondern ich müsste ja eigentlich dann anschließend zu dem Ergebnis kommen, die Neuapostolische Kirche ist die Gemeinde Gottes, ist Gottes Werk. Das heißt, ich habe es von Anfang an offen gelassen, ob die Neuapostolische Kirche Gottes Werk ist, ob es vielleicht einige Dinge gibt, die man korrigieren müsste, oder ob es ein völlig falscher Weg ist. Das stand eigentlich für mich völlig offen. Das habe ich offen gelassen, um mir nicht selbst sozusagen das Ergebnis vorwegzunehmen.
Das heißt also, du hast dir genau diese Frage gestellt: Wenn die Neuapostolische Kirche von Gott ist, dann muss sie durch die Heilige Schrift bestätigt werden.
Richtig,
Und
dann
zwar in allen Punkten.
in allen Punkten, ja, in
Ja.
allen Wesentlichen, in den Fundamenten des Glaubens. Dass es natürlich einige Randfragen gibt, die nicht so wesentlich sind,
Aber
das ist
zumindest in
klar.
den
Aber in den
Fundamenten.
Fundamenten des Glaubens.
Und was war deine Erfahrung dann, die du mit der Heiligen Schrift gemacht hast?
Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass es verschiedenste und zwar wesentliche Punkte gibt, in denen die Neuapostolische Kirche von der biblischen Lehre abweicht. Und da ich ja selbst kein Theologe bin, kein studierter Theologe, kann ich sagen, dass dieses Punkte sind, die nicht durch eine komplizierte Auslegung oder durch die man nur durch eine komplizierte Auslegung kommen kann, sondern das steht wirklich ganz offensichtlich in der Heiligen Schrift, dass zum Beispiel der Heilige Geist nicht ausschließlich durch Apostel gespendet werden kann, sondern dass es in der Bibel verschiedenste Ereignisse beschrieben werden, in der der Heilige Geist gespendet oder gesandt wird von Gott. Dass also nicht nur ausschließlich Apostel den Heiligen Geist spenden können und dass das notwendig ist, die Handauflegung, sondern beispielsweise beim Apostel Paulus hat Hananias, ein einfacher Jünger des Herrn, es wird sogar ausdrücklich beschrieben in der Heiligen Schrift, dass es ein Jünger ist und kein Apostel, hat dem Paulus die Hände aufgelegt und dann sandte Gott den Heiligen Geist auf Paulus nieder.
Ja, das war, sofern ich mich recht erinnere, in Apostelgeschichte
Ja,
9.
ja.
Und ich weiß auch, selbst aus einer Stelle aus Apostelgeschichte 10, Vers 44, wo Petrus im Hause des Hauptmann Cornelius das Evangelium
Ja.
verkündet und der Heilige Geist fällt auf die Hörenden, die also das Evangelium aufnehmen, fällt auf die Hörenden, während Petrus noch redete. Ist das
Richtig,
richtig?
das ist richtig. So habe ich es also auch gelesen. Und nun versucht natürlich die Neuapostolische Kirche daraus einen Ausnahmefall zu konstruieren, um ihre eigene Lehre zu stützen. Das sieht man also auch wieder in diesem Neuapostolischen Katechismus, in dem die Neuapostolische Kirche diesen Fall als Spezialfall sozusagen bezeichnet, dass aber der übliche Weg und die übliche Art und Weise eben das Auflegen der Hände gewesen wäre.
Kann man das tun?
Ich
Kann man das als Ausnahmefall bezeichnen?
denke nein, denn ich sehe keinen Bibelvers im gesamten Neuen Testament, der auf irgendeine Art und Weise darauf hinweist, dass ausschließlich oder hauptsächlich durch das Auflegen der Hände lebender Apostel der Heilige Geist gespendet wird. Im Gegenteil, es gibt zum Beispiel Textstellen, die sagen, dass der Heilige Geist frei ist, das Wehen des Heiligen Geistes sich nicht einschränken lässt.
Nun ist es ja nach der evangelischen Theologie so, dass wenn es bestimmte Bibelstellen gibt, die sich nur scheinbar widersprechen, sich in Wirklichkeit aber ergänzen, dass dann ganz klar ist, dass dadurch ein Dogma aufgehoben wird, dass man also nicht mehr sagen kann, der Heilige Geist wird ausschließlich allein nur noch durch die Hände der Apostel gespendet, wie zum Beispiel in Apostelgeschichte 19 bei den Johannesjüngern, wie es auch bei in Apostelgeschichte 8 in Samarien der Fall war, als Johannes und Petrus den Samaritern die Hände aufgelegt haben. Auf diese beiden Bibelstellen stützt sich ja hauptsächlich die Lehre der Neuapostolischen Kirche.
Ja, richtig.
Wenn es aber dann andere Bibelstellen gibt, die davon sprechen, dass der Heilige Geist auf eine andere Art und Weise empfangen wird, kann man schon nicht mehr sagen, nach der evangelischen Theologie, kann man schon nicht mehr sagen, dass ausschließlich und allein der Heilige Geist nur durch die Handauflegung von Aposteln gespendet wird, sondern dass er hier sich auch anderer Wege bedient, und also kann man schon keinen Dogma mehr daraus machen.
Richtig, dem würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Zumal zum Beispiel diese Begebenheit mit den Samaritern, da würde ich eher den Ausnahmefall sehen. Denn es heißt ja in der Heiligen Schrift, und der Heilige Geist war auch noch auf keinen von ihnen gefallen. Das wird da also also explizit genannt. Warum wird es erwähnt, wenn es nicht der Normalfall gewesen ist, dass der Heilige Geist in dieser Zeit, und ich denke auch heute ist das noch so, auf die Gläubigen herniederfällt? Warum wird es nun ausdrücklich genannt und der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen gefallen? Wenn, also, wenn dies nicht der Normalfall wäre.
Genau. So sehe ich das. Also es heißt ja an dieser Stelle bezeichnenderweise nicht, wenn die Lehre der neuapostolischen Kirche stimmen würde, dass man nur durch die Handauflegung eines Apostels den Heiligen Geist empfangen kann, dann müsste doch Lukas auch an dieser Stelle geschrieben haben, denn die Apostel hatten noch keinen einzigen von den Samaritern die Hände aufgelegt.
Richtig, so würde ich das auch sehen.
Aber das steht dort nicht.
Das steht dort nicht. Das heißt, mir ist es auch ganz besonders wichtig, dass man nicht einzelne Aussagen aus ihrem Zusammenhang reißt, so wie es die Neuapostolische Kirche leider des Öfteren tut, um die eigene Lehre zu stützen. Das bezieht sich zum Beispiel auch auf die Sündenvergebung. Das ist ja nun der zentrale Bestandteil einer christlichen Glaubensgemeinschaft oder des christlichen Glaubens an sich, die Sündenvergebung. Und im Falle der Neuapostolischen Kirche ist es so, dass behauptet wird, nur durch die Freisprache eines lebenden Apostels oder einer Person, die in dem Auftrag dieses Apostels handelt, können Sünden vergeben werden.
Wir haben jetzt so viel Stoff miteinander behandelt. Ein ganz spannendes Thema, Sündenvergebung in der Neuapostolischen Kirche. Ist es richtig oder nicht? Wir machen jetzt erstmal einen Augenblick Musik und dann gehen wir weiter. Sündenvergebung in der Neuapostolischen Kirche, ein heißes Eisen. Sündenvergebung in der christlichen Kirche überhaupt. Nach meinem Wissen werden uns die Sünden vergeben durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden gestorben ist. Und ich als alter evangelischer Lutheraner, ich kann es ja mal dazu sagen, habe immer gelernt, dass wenn wir an den Herrn Jesus Christus glauben, wir durch den Glauben an ihn die Vergebung der Sünden haben.
Ja, also die Rechtfertigung durch den Glauben allein, das sola fide der Reformation.
Richtig, ja, so hat es ja Martin Luther auch in der Reformation ganz deutlich zum zum Vorschein gebracht.
Und das steht im Widerspruch zu dem, was die neue apostolische Kirche lehrt. Ich sprach ja schon vorhin kurz an, dass eben nach Lehre der neuapostolischen Kirche die Sünden nur vergeben werden können durch die Freisprache eines lebenden Apostels. Oder eben eines Priesters oder eines höheren Amtes, das durch den Apostel der neuapostolischen Kirche dazu beauftragt wurde, von den Sünden frei zu sprechen. Und das war einer der zentralen Punkte, die ich festgestellt habe, die nicht stimmen in der neuapostolischen Kirche. Und es war auch einer der ersten Punkte, die ich festgestellt habe, als ich in der Bibel las. Ein Punkt, über den man eigentlich stolpern muss, wenn man die Heilige Schrift aufmerksam liest. Man braucht sie nicht mal aufmerksam zu lesen, man muss einfach drüber stolpern. Ich las auf einmal im Neuen Testament an vielen, vielen Stellen, dass durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus die Sünden vergeben sind. Keine Freisprache, keine Taten, ich muss nichts tun, außer an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Und dieses Opfer, das er für uns gebracht hat, für mich in Anspruch zu nehmen.
Und dem widerspricht die Neuapostolische Kirche?
Dem widerspricht die Neuapostolische Kirche insofern, als dass sie sagt, es ist die Freisprache eines lebenden Apostels notwendig. Ohne diese Freisprache, ohne die Sündenvergebung durch einen Apostel, gibt es keine Sündenvergebung. Das heißt, sie spricht im Grunde allen anderen christlichen Gemeinschaften ab, dass dort Sündenvergebung geschieht. Man bezieht sich auf Johannes 20, 23, in dem Jesus seinen Jüngern sagt, und hier zitiere ich mal bewusst falsch, so wie die Neue Apostolische Kirche zitiert, es wird gesagt, Jesus hätte gesagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn man also verschiedenste Bibelübersetzungen liest, dann wird man feststellen, dass dort stehen, wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dann ist ihm vergeben. Oder welchen ihr vergebt, dem ist vergeben. Das heißt, das hat schon viel weniger einen Absolutheitsanspruch, als diese Falschübersetzung oder dieses falsche Zitieren der Neuapostolischen Kirche, dieses Verses. Es passt aber auch nicht in den Gesamtkontext und die Gesamtaussage der Heiligen Schrift. Wie ich schon eben erwähnte, gibt es so viele Bibelstellen, die einfach bezeugen, dass durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus die Sünden vergeben sind. Das heißt, ich kann nicht nur diesen einen Vers, Johannes 20, 23, aus dem Zusammenhang reißen und alles andere ausblenden. Und als ich das festgestellt habe, dass durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus mir die Sünden vergeben sind, wurde ich auf einmal auch ein Stück weit freier von der Neuapostolischen Kirche, weil ich diese Vergebung der Apostel ja nicht mehr nötig hatte. Das heißt, ich war nicht mehr abhängig von diesen Menschen, sondern ich konnte mich direkt an den Herrn Jesus Christus wenden. Und dadurch wurden mir die Sünden vergeben. Das habe ich dann für mich in Anspruch genommen und wurde noch ein Stück freier, diese Lehre auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen. Weil ich habe dann gemerkt, selbst wenn jetzt dieses ganze Glaubenssystem zusammenbricht, in sich zusammenbricht, mir kann nichts passieren. Denn ich habe den Herrn Jesus Christus.
Das ist interessant, denn hier wird ja im Grunde genommen ein Mittleramt eingebaut.
Richtig.
In die Lehre der Neuapostolischen Kirche, ob schon doch der Apostel Paulus sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der ist Jesus Christus.
Richtig. Ja.
Er vergibt uns die Sünden. Wieso schiebt man dann einen zweiten Mittler, einen in Form von einem Apostel, noch dazwischen? Also ein Mittleramt zum Mittler, oder Richtig. Wie verstehe ich das?
Ja. Also so ist es auch, wird es auch in der Neuapostolischen Kirche gelehrt, dass dieses Gnaden- und Apostelamt, ich sag's mal so in dem Vokabular der Neuapostolischen Kirche, als Mittleramt auftritt und das Heil vermittelt. Wie gesagt, ohne Apostel gibt es keine Errettung für den Menschen. Das heißt, der Apostel vermittelt das Heil eben durch die Freisprache von den Sünden, durch die Spendung des Heiligen Geistes und durch die Aussonderung des Abendmahls.
Also ich denke, wir kommen hier auf den Kern der Sache eigentlich zu sprechen. Denn nach meinem Verständnis gibt es in der Bibel nur einen Vermittler des Heils. Sehe ich das falsch?
Nein, also genau so habe ich das auch kennengelernt in der Heiligen Schrift, dass Jesus Christus der Mittler ist, dass Jesus Christus die Person ist, die die Brücke schlägt zwischen Mensch und Gott. Mhm. Und diese Brücke möchte aber in der Neuapostolischen Kirche, soll diese Brücke, das sollen die neuen Apostel sein. Mhm. Was aber meines Erachtens, beziehungsweise nach der biblischen Aussagen, die ich bisher kennengelernt habe im Neuen Testament, das ist unbiblisch.
Mhm. Also die Neuapostolische Kirche kann sich mit dieser Auffassung auf die Bibel überhaupt nicht stützen?
Nein, in keinem Punkt. Mhm. Also das kann ich so nicht sehen. Mhm. Und ich habe dann, als ich also diese wirklich fundamentalen Missstände festgestellt habe, bin ich zwar auch noch in die Gottesdienste der Neuapostolischen Kirche gegangen. Ich saß in den Gottesdiensten und habe mir sehr häufig gedacht, Mensch, was erzählt der da vorne eigentlich? Mhm. Was predigt der da eigentlich? Das passt ja überhaupt nicht in die biblische Lehre. Das passt ja überhaupt nicht ins Evangelium, in die frohe Botschaft, die uns ja in der Bibel offenbart wird. Die frohe Botschaft von Jesus Christus. Sondern hier wird in der Neuapostolischen Kirche gelehrt, du musst dies tun, du musst das tun. Du musst den Aposteln folgen und nicht Jesus folgen.
Aha.
Das war für mich auch so ein zentraler Punkt, an dem ich dann ankam, wo ich mir gesagt habe, wem möchte ich jetzt eigentlich folgen? Möchte ich diesen Menschen folgen, was nach neuer apostolischer Lehre notwendig ist, um errettet zu werden? Oder folge ich, so wie es die Bibel beschreibt, folge ich Jesus Christus? Mhm. Und wenn ich Jesus Christus folgen möchte, dann kann ich nicht nach außen hin auch durch meine Mitgliedschaft dokumentieren, dass ich im Prinzip einverstanden bin mit der Neuapostolischen Kirche, denn wenn ich noch Mitglied bin. Mhm. Ich saß also in den Gottesdiensten und habe mich innerlich oft aufgeregt, muss ich ganz ehrlich zugeben, oft aufgeregt über die Irrlehre, die dort verkündet wird, und habe dann auch aufgehört, die Gottesdienste zu besuchen und habe gesagt, ich möchte dem Herrn nachfolgen und bin dann auch deshalb aus der Neuapostolischen Kirche ausgetreten, um auch meinen Schritt zu dokumentieren, auch nach außen zu dokumentieren, ich bin nicht einverstanden mit dieser Lehre. Ich kann diese Lehre nicht als biblisch begründete und wahre Lehre vertreten.
Mhm. Du bist dann, nachdem du ausgetreten bist, auch immer mehr in die Heilige Schrift eingestiegen. Ja. Du hast sie täglich gelesen, so wie ich dich verstanden habe.
Ja.
Und welche Erfahrungen hast du dann mit der Bibel gemacht?
Ja. Was für mich erstaunlich war, ist, dass ich immer mehr verstand, was der Herr mir durch sein Wort, durch das Wort der Heiligen Schrift sagen möchte. Mhm. Vorher war es so, dass ich in der Neuapostolischen Kirche zwar auch ab und zu mal in die Heilige Schrift hereingeschaut habe, aber dass ich sie sehr schnell wieder zugeschlagen habe, weil ich nichts verstanden habe, was dort stand.
Ja.
Das mag zum einen daran liegen, dass es eine ältere Übersetzung war, Luther 1912, die also sehr, sehr lange, bis Anfang dieses Jahres, die gültige Fassung war. Jetzt hat man sich dazu durchgerungen, die Lutherbibel von 1984 als gültige Fassung anzuerkennen. Das heißt, das ist also sehr schwer zu lesen, die alte Bibel. Die Formulierung und die Grammatik war sehr schwer. Aber auch auf der anderen Seite, ich hätte ja eigentlich verstehen müssen, was in der Heiligen Schrift steht. Denn ich hatte ja nach neuapostolischer Auffassung den Heiligen Geist.
Aha.
Und dieser Heilige Geist ist notwendig, um die Bibel auszulegen oder das zu verstehen, was die Bibel lehrt.
Mhm.
Ich habe es aber nicht verstanden.
Mhm.
Erst heute, wo ich mich dem Herrn zugewandt habe, erlebe ich täglich neu, dass ich das verstehe, was der Herr mir durch sein Wort sagen möchte. Ich kann das so sagen, mir geht eigentlich jeden Tag eine neue Lampe an, wenn ich in der Heiligen Schrift lese.
Aha.
Und das sehe ich auch so als, oder ich erkenne auch darin die Wirkung des Heiligen Geistes.
Du bist also heute davon überzeugt, dass du den Heiligen Geist durch die Handauflegung eines neuapostolischen Apostels überhaupt nicht bekommen hast.
Das würde ich so sagen, ja. Das sage ich auch so.
Ja.
Also ich bin davon überzeugt, dass ich zur Zeit, also innerhalb der Neuapostolischen Kirche, den Heiligen Geist nicht hatte. Dass ich durch diese Handauflegung eines Apostels den Heiligen Geist nicht empfangen habe. Ich habe auch nun mittlerweile viele Zeugnisse erhalten, dass sie auch Erwachsene, die diese Versiegelung, die sogenannte Versiegelung erlebt haben, überhaupt nichts gespürt haben und sich auch nichts verändert hat nach dieser Handauflegung.
Auch nichts verändert hat in ihrem eigenen Leben?
Im Leben nicht und auch vom Gefühl her nicht. Mhm. Und wenn man dann im Wort Gottes einmal nachliest, was denn mit der Spendung des Heiligen Geistes zur neutestamentlichen Zeit verbunden war, dann verwundert es schon, dass in der Neuapostolischen Kirche, zumindest bei diesen Personen, die mir das berichtet haben, nichts passiert ist.
Mhm. Was ist denn passiert, als du dein Leben, wie du das erzählt hast, Jesus Christus übereignet hast? Also du hast ja so etwas wie eine klare Bekehrung zu Jesus Christus hin erlebt. Kann ich das so sagen? Du hast eine Wegwendung von deiner neuapostolischen Kirche hin zu Jesus Christus erlebt. Ja. Das ist ja eigentlich etwas, was für dich da aus deinem damaligen Standpunkt heraus gar nicht denkbar gewesen wäre.
Das ist dieses, wenn ich heute zu jemandem sage, einem Neuapostolischen sage, ich habe die Neuapostolische Kirche verlassen, weil ich zum Glauben gekommen bin, dann ist das natürlich erstmal völlig unverständlich für denjenigen, weil er glaubt, er befindet sich in einer christlichen Gemeinschaft, er befindet sich im Glauben an Gott. Mhm. Was soll da noch da hinzukommen? Bei mir war es so, dass sich während meiner Hinwendung zu dem Herrn zum Beispiel mein Gebetsleben verändert hat. Ich habe früher, so wie es sich für einen treuen Neuapostolischen gehört, gedankt dem Herrn für den Stammapostel, für den Apostel, für diese gesamte Segenslinie, dass Gott Stammapostel geschenkt hat und ähnliches. Und ich habe dann, es hat sich ganz automatisch durch das Wort Gottes, durch die Erkenntnis, durch das Wort Gottes der Bibel, habe ich auf einmal Jesus Christus kennengelernt als den einzigen Erlöser und Erretter, als den einzigen Mittler. Und ich habe im Gebetsleben auch vor allen Dingen ihm gedankt dafür, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Mhm. Und ich habe ihn um Vergebung meiner Sünden gebeten und habe diese Vergebung auch empfangen.
Das heißt, du hast durch das Lesen des Wortes Gottes ist dir Jesus Christus ganz neu begegnet.
Richtig, ja.
Als eine Autorität, die dir vorher unbekannt war.
In der Form auf jeden Fall unbekannt war, weil immer dieser Mittler, dieses Mittleramt Apostel dazwischen stand.
Das heißt also, dass du durch diese neue Autorität, die du nun erkanntest oder die sich dir zu erkennen gab, Jesus Christus, eine ganz andere Kraft in deinem Leben empfangen hast,
das ist,
als vorher durch das Mittleramt der Apostel?
Ja, das ist richtig. Also ich spüre das auch seit meiner Bekehrung jeden Tag neu, dass es wirklich, dass ich den Weg mit Jesus gehe, dass er in mein Leben eingetreten ist und dass ich wirklich mit ihm den Weg des Lebens und des Glaubens gehe, dass er an meiner Seite ist durch den Heiligen Geist. Und das ist eine Sache, da kann man zwar von erzählen und berichten, aber man kann durch Worte nicht so recht deutlich machen, wie das tatsächlich ist. Man muss es erfahren und man muss es erleben.
Mhm. Hat sich denn, sagen wir mal, irgendetwas in deinem Leben verändert? Was hat sich verändert?
Also ich kann sagen, dass seitdem ich mein Leben dem Herrn übergeben habe, dass sich alles zum Positiven verändert hat. Mhm. Also es gibt viele Punkte, viele Bereiche, die ich jetzt nennen könnte. Mein Familienleben beziehungsweise mit meiner Frau zusammen, dass ich überhaupt eine Frau kennenlernen konnte und durfte, dass es dort wirklich eine schöne harmonische Partnerschaft ist, was vorher nicht möglich war, dass ich im Berufsleben, dass ich eine schöne Arbeitsstelle gefunden habe, die mir auch Spaß macht und die mich auch ausfüllt und natürlich auch in meinem Glaubensleben, dass es dort bergauf geht, auch gesundheitlich. Also es gibt viele Bereiche, die ich jetzt nennen könnte, aber ich möchte auch zu bedenken geben, dass ich dies nicht zum Maßstab mache. Ich mache dieses positive Erleben nicht zum Maßstab, sondern ich nehme die Heilige Schrift als Maßstab, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ob ich beispielsweise, wenn mir etwas in den Sinn kommt, vielleicht eine Idee, wie Gott sein könnte oder was Gott von mir möchte, dann nehme ich die Heilige Schrift zur Hilfe und versuche dort Bestätigung zu finden.
Ja.
Ich nehme nicht mein persönliches Erleben als Maßstab. dann, wenn es harmonisch mit der Bibel zusammenfällt, dann ist es okay. Aber ich nehme nicht mein persönliches Erleben als Maßstab. Dafür möchte ich auch warnen. Aber ich weiß auch, dass mir Jesus Kraft gibt, dass er mich in vielen Bereichen auch heil macht, geheilt hat als Heiland. Das möchte ich auch weitergeben.
Das heißt, dass du durch das Wort Gottes oder durch die Bibel, die du nun als Wort, als ein lebendiges Wort von Gott erfahren
Ja,
hast, eigentlich dadurch sich dein Leben verändert hat.
das ist korrekt, ja. Also das, was in der neuapostolischen Kirche leider immer verneint wird, dass die Bibel auch Auswirkungen haben kann, auch ganz aktuell heute aufs persönliche Leben, das erlebe ich heute. Dass ich, wenn ich die Heilige Schrift lese, dass mir es eine große Hilfe ist im alltäglichen Leben auch.
Zu Gast heute Lutz bei uns. Wir machen ein bisschen Musik. Es geht gleich weiter zum dritten Teil. Wir freuen uns drauf. Aus der Neuapostolischen Kirche. Wir hatten darüber gesprochen, über die Sündenvergebung. Wir hatten gesprochen über das alleinige Mittleramt, das die Neuapostolische Kirche darin sieht, nur durch Apostel Sündenvergebung erhalten zu bekommen. Du hast gesagt, dass du es anders erlebt hast. Und ich wollte dich jetzt einfach nochmal fragen, wie siehst du denn dein Leben als Christ, als einer der ja ein ganz neues Leben begonnen hat mit Jesus Christus. Wie siehst du denn dein Leben als Christ jetzt? Welche Perspektiven hast du für die Zukunft?
Also ich möchte natürlich, weil ich mein Leben Jesus übergeben habe, möchte ich ihm auch dienen. Ich möchte ganz bewusst mein Leben mit Jesus gehen und möchte auch auf seine Stimme hören. Wenn ich also im täglichen Leben zum Beispiel Menschen begegne, wo ich dann das Empfinden habe und durch Jesus den Auftrag bekomme, ihnen vielleicht etwas vom Evangelium zu sagen, das auch zu tun. Ich habe natürlich, weil ich neu, in Anführungsstrichen neuapostolisch vorbelastet bin, auch den Wunsch, auch diesen Menschen, die noch in der neuapostolischen Kirche sind, vor allen Dingen auch meine Verwandten, die zum Großteil noch in dieser Gemeinschaft sind, eine Hilfe zu sein. Ich möchte und kann natürlich auch niemanden bekehren, aber ich möchte schon auch eine Hilfestellung geben. Ich möchte Menschen einfach dazu anregen, einmal ihre Glaubenslehre auf den Prüfstand zu stellen. Und versuche dies auch in persönlichen Gesprächen und auch beispielsweise im Internet. Was mir ganz besonders wichtig ist, auch was ich noch einmal sagen möchte, ist, meine Herangehensweise, die möchte ich eigentlich weiterempfehlen. Ich habe, wie gesagt, mir gedacht, dass wenn die Neuapostolische Kirche, die Lehre der Neuapostolischen Kirche wahr ist, dann braucht sie einer Prüfung nicht zu scheuen.
Einer Prüfung,
Einer Prüfung unter dem Worte Gottes nicht zu scheuen.
also du meinst jetzt die Heilige Schrift,
Die Heilige
die
Schrift,
Bibel.
die Bibel, ja, das
Ja.
muss man dazu sagen,
Ja.
weil sonst vielleicht ein falscher Eindruck oder ein Missverständnis entsteht. Und ich habe mir auch damals gesagt, wenn ich hätte ja auch als Zeugen Jehova, als Mormone, als Evangelischer oder als Katholik auf die Welt kommen können.
Ja.
Und nach neuapostolischer Glaubensauffassung wäre ich nicht errettet, wenn ich nicht diese Glaubenslehre auf den Prüfstand stelle und mich dann zur Neuapostolischen Kirche bekehre. Mhm. Und genau diese gleiche Herangehensweise habe ich auch angelegt an, oder diesem, ja, diesen, dieses Prinzip habe ich auch angelegt an die Überprüfung der Neuapostolischen Kirche. Mhm.
Mhm. Was ja im Grunde genommen eigentlich nur richtig ist.
Das habe ich als völlig legitim angesehen.
Legitim, ja.
Richtig. Und deswegen möchte ich eigentlich jeden dazu auffordern, doch einmal ganz unvoreingenommen die Bibel zu nehmen und zu lesen und festzustellen, ob die neue apostolische Kirche auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und was natürlich schwer ist, aber ich habe es versucht, dass man versucht, mal alles beiseite zu lassen, was man bisher mitgebracht hat an Ideologie, an Lehre und auch an eigenen Gedanken, sondern aufrichtig in der Heiligen Schrift zu lesen, um zu erfahren, was will Gott mir dadurch sagen. Denn ich habe ja nichts davon, wenn ich versuche, nur meinen eigenen Glauben, meine eigene Lehre zu bestätigen, durch aus dem Zusammenhang herausgerissenen Bibelstellen oder eine andere Lehre zu widerlegen. Ich habe nichts davon. Ich werde nicht erfahren, was Gott mir sagen möchte. Und das möchte ich jedem ans Herz legen, dass er aufrichtig die Heilige Schrift liest und zu prüfen, ob das, was man ihm sagt, ob nun in der Neuapostolischen Kirche oder auch in anderen Gemeinschaften, ob das, was man ihm durch Menschenmund sagt, göttlichen Ursprungs ist oder nicht.
Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Die Neuapostolische Kirche, wie du es richtig vorhin gesagt hast, lehrt ja, dass es Sündenvergebung nur durch Apostel geben kann, ja. Durch lebende Apostel, ja, in ihrer Gemeinschaft. Hattest du denn, als du dir die Sünden vergeben ließest durch einen Apostel, hattest du denn da die Gewissheit gehabt, dass dir wirklich die Sünden vergeben sind?
Nein. Also das ist so dieser Unterschied zwischen Gewissheit und Sicherheit. Ich hatte zwar in der Neuapostolischen Kirche also ein Gefühl der Sicherheit, ich bin irgendwo richtig aufgehoben, aber Gewissheit, zum Beispiel der Errettung, hatte ich nie. Eine wirkliche Gewissheit, keine Angst zu haben, nicht errettet zu sein. Es schwebte da immer noch so.
Also keine Angst zu haben, einmal verloren zu gehen. Außerhalb von Gott zu sein, in alle Ewigkeit. Das hast du gemeint.
Ja, das habe ich gemeint. Ich kann mich zum Beispiel an einige Begebenheiten erinnern, wo in mir eine Angst entstand, nicht am Tag der ersten Auferstehung, das Glaubensziel, dabei zu sein. Ich komme zum Beispiel nach Hause. Keiner der Familienangehörigen ist zu Hause. Sofort durchzuckt mich der Angstgedanke, auweia, der Herr Jesus ist wiedergekommen, hat die Gemeinde entrückt und ich bin alleine hier geblieben. So dass ich dann zum Telefon rannte, irgendjemanden angerufen habe, von dem ich weiß, er ist auch neuapostolisch, er hat abgenommen, ich habe beruhigt aufgelegt, ach, der Herr ist doch noch nicht gekommen.
Ah, ja.
Also eine wirkliche Angst, die dort entstanden ist.
Ja.
Und das war also, auf der einen Seite glaubte man, man ist in der Neuapostolischen Kirche, man ist irgendwo sicher. Wenn man aber noch bestimmte Dinge einhält, das heißt also treu nachfolgt, bestimmte Dinge tut, bestimmte Dinge lässt, dann bin ich auch am Tag der ersten Auferstehung dabei.
Das heißt treu nachfolgen, darunter versteht man was?
Treu nachfolgen, natürlich der Lehre der Neuapostolischen Kirche folgen, das, was der Stammapostel vorgibt und die Apostel vorgeben, dass man entsprechend regelmäßig die Gottesdienste besucht. Das ist also auch ganz wesentlich, weil es zum Beispiel im Buch Frage und Antworten als schwere Sünde bezeichnet wird, den Gottesdiensten fernzubleiben, ohne triftigen Grund. Also auch ein Stück weit Leistungschristentum, etwas, was ja der Bibel völlig fremd ist, dass man etwas dazu tun könnte, errettet zu werden. Und um nochmal auf Sündenvergebung zurückzukommen, weil du ja vorhin fragtest, ob ich wirklich das Gefühl hatte, nach der Freisprache von meinen Sünden frei zu sein.
Ja, das geht, ich fragte nach der Gewissheit.
Nach der Gewissheit, davon frei zu sein. Man hat natürlich die Worte der Freisprache gehört, was auch Voraussetzung war natürlich für Sündenvergebung, diese Worte auch bewusst wahrzunehmen. Aber ein wirkliches Gefühl der Freiheit ist nicht entstanden. Dass ich das Gefühl hatte, mir ist eine Last genommen. Das war nicht der Fall, nein.
Also es drang nicht durch zu einer fröhlichen, befreienden Gewissheit, sondern da war immer im Untergrund noch so, na, sind Sie mir nicht doch nicht etwa richtig, nicht vergeben.
Ja, ja, ja. Habe ich es richtig gemacht? Bin ich mit aufrichtigem Herzen nach vorne gegangen und habe mir das Abendmahl abgeholt, beziehungsweise habe ich die Freisprache erlebt?
Und wenn ich fragen darf, wie ist es denn heute?
Heute ist es ganz anders. Heute ist es so, dass ich mir gewiss bin. Ich habe eine Heilsgewissheit, dass ich, wenn ich heute sterbe, beim Herrn bin. Oder wenn der Herr wiederkommt und die Gemeinde entrückt, dass ich dabei bin. Da bin ich mir gewiss, das ist so.
Und worauf begründest du diese Gewissheit?
Ich begründe diese Gewissheit aufgrund der Zusage im Worte Gottes, der Heiligen Schrift, dass derjenige, der sich dem Herrn zuwendet, der umkehrt und Buße tut und die Vergebung für sich in Anspruch nimmt, dass der errettet ist, und nicht irgendwie errettet werden kann. Das ist für mich Gewissheit geworden. Und dafür bin ich dem Herrn dankbar. Und ich habe auch keine Angstzustände in dem Sinne mehr, dass ich in irgendeiner Art und Weise aufgrund irgendwelcher Erlebnisse die Befürchtung habe, der Herr ist gekommen und ich bin nicht dabei. Mhm. Oder dabei gewesen vielmehr.
Eine befreiende Botschaft eigentlich, die du hier heute bringst. Denn wenn ich das Ganze so betrachte, dann merkt man doch auch, wie man in eine Abhängigkeit von Menschen geraten kann, wie es in der Neuapostolischen Kirche der Fall ist, wenn ich tatsächlich nur durch irgendwelche Menschen, die sich als Mittler zwischen Gott und mir ausgeben und für sich beanspruchen, alleine Sünden vergeben zu können, dann bin ich auf diese Vermittler angewiesen, sozusagen auf Menschen. Was will ich aber machen, wenn, angenommen, ich komme in eine Situation hinein, ich befinde mich plötzlich in einer Ausnahmesituation wie ein Verkehrsunfall, ich bin schwer verletzt, ich merke, es geht mit mir zu Ende, ich muss sterben. Und wenn dann in dem Augenblick kein Apostel zur Stelle ist, der mir die Sünden vergeben kann, was mache ich dann? Dann bin ich ja verloren.
Richtig. Also das ist auch etwas, was ein ehemaliger Stammapostel mal formuliert hat. Wie selig ist derjenige, der sonntags nach der Sündenvergebung entschläft, weil er heilig und ohne Sünden belastet in die Ewigkeit geht. Und wie schlimm ist es, wenn jemand am Samstagabend vor der Sündenvergebung entschläft, der also mit der ganzen Sündenlast der letzten Woche in die Ewigkeit geht. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, weil es der biblischen Botschaft widerspricht. Man hat Sündenvergebung, man ist errettet oder man ist nicht errettet. Dieses schrittweise Vergeben der Sünden, Woche für Woche, rückwirkend, ist etwas, was die Bibel nicht kennt.
Und macht ja auch nur abhängig von Menschen.
Und macht abhängig von Menschen, richtig. Und deswegen möchte ich einfach jeden auch dazu auffordern, die Heilige Schrift zu lesen und diese frohe Botschaft der Errettung durch Jesus Christus kennenzulernen und Jesus Christus selbst kennenzulernen und in sein Herz aufzunehmen.
Danke, Lutz, für dieses Gespräch.
Bitte, gern geschehen.
Nothing can wash away my sin. Nothing can wash away my sin. Nothing can wash away my sin. Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. And nothing can make the devil run. Nothing can make the devil run. Nothing can make the devil run. Nothing. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can bring me peace with God. Nothing can bring me peace with God. Nothing can bring me peace with God. Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. Can Nothing can lead me to your throne. Nothing can lead me to your throne. Nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. Nothing can make your people one. Nothing can make your people one. Nothing can make your people one. Nothing, 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 nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing, nothing, nothing but the blood of Jesus. Absolutely nothing, 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 nothing but the blood of Jesus.